Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Foto- und Audioausstellung Lebenswert Leidenschaft. Ich bin Finnegan Kuichi-Godenschweger und unterhalte mich heute mit einer Person aus dem Kreativbereich über deren Weg, Beruf, Leidenschaft und viele mehr. Viel Spaß dabei.
Mein Name ist Finnegan Kuichi-Godenschweger und mir gegenüber sitzt Paula Georgi.
Hallo.
Hallo Paula, schön, dass du da bist, beziehungsweise schön, dass ich hier sein kann. Wir sitzen ja hier in dem Tonstudio von der Firma, wo du arbeitest,
genau.
Pool Artists.
Vollkommen richtig, im Prenzlauer Berg sind wir hier in so einem kleinen Hinterhofstudio sozusagen, haben es uns hier sehr gemütlich gemacht. Es ist eines, finde ich, schon mit der gemütlicheren Tonstudios, die es so gibt.
Ach echt, okay, dann ist es, ja, ist schon gemütlich, aber ich hätte jetzt gedacht, dass viele so sind.
Ja, ich weiß nicht, ob du so Radiostudios kennst, die sind oft immer so, das ist dann halt echt so Büroflair at its best und alles ist irgendwie so grau und es ist dann zwar schon klein, aber es ist halt einfach nur so graue Plastik, Schallschutzwände und ein bisschen Glas vielleicht und viel Technik und das war uns dann, natürlich gibt es auch andere coole Tonstudios, gerade auch Musikstudios und Hörspielstudios, ne? Aber das war hier zum Beispiel sehr wichtig, dass man eben sagt, okay, die Leute sollen sich ja hier zurücklehnen und dann einfach frei reden können. So, und nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt in Mikrofonen sprechen.
Das stimmt, das erreicht dich auf jeden Fall. Ja, ich bin ja jetzt schon ein bisschen hier und ihr habt heute schon einen kleinen Podcast aufgenommen,
ja,
für All-You-Can-Eat-Interviews.
Ja.
Ja, war sehr spannend, euch da zuzuhören. Und du machst da ja sehr, sehr viel. Was machst du noch für Podcast-Projekte?
Ja, also man muss das, glaube ich, mal einmal ein bisschen auseinanderdröseln. Also mein Lohnarbeits-Hauptjob, der ist bei Pool Artists. Da bin ich Podcast-Producerin und das ist gerade noch viel, wir sagen immer so, das Gesamtpaket. Also von der Idee, wenn ein Kunde hat, eine Idee hat und zu uns kommt, sagt, ich würde mal so gerne einen Podcast über vegane Buletten machen. Wie können wir das denn am Schlossen machen? Dass wir die dann begleiten, gucken, wie können wir das umsetzen? Macht das Sinn, das im Studio aufzunehmen? Oder schalten wir die Leute zusammen? Welche Länge etc.? Braucht es noch eine Redaktion und so? Und wir auch anbieten, dass wir es eben auch aufnehmen und schneiden und am Ende veröffentlichen, so das Ganze. Aber parallel dazu, was natürlich auch immer dazu gehört zu solchen Sachen, ist ja nicht nur das Produkt an sich selbst, sondern diese ganze Organisation drumherum. Darum bin ich auch in der Firma jetzt mehr und mehr, also Poetis ist noch eine sehr junge Firma, aber mehr und mehr dafür zuständig, so eben so ein bisschen so Ressourcenmanagement, also zu gucken, okay, welche Producer brauchen wir denn wann, wie können wir das umsetzen? Auch so ein bisschen zur Evaluierung, was lief gut bei Produktion, ne? Und natürlich auch ganz, ganz viel Kundenkommunikation. Das klingt immer, als man das so mit 15 gehört hat, wenn Leute einem irgendwas erzählen von Kundenkommunikation, hatte man keine Ahnung, was das eigentlich heißt. Und dann ist man im Arbeitsleben ist so, das ist es. 4 E-Mails schreiben, 4 Nachfragen nochmal beantworten. Und das Coole ist aber, dass wir sehr viele nette Kunden haben, was schon mal sehr wichtig ist. Und das ist so mein Hauptarbeitsjob. Und wir produzieren eigentlich fast alle Zeit Podcasts, also für Zeit den Verlag und Zeit Online und Zeit Magazin. Wir haben aber auch kleinere Kunden wie Abgeordnetenwatch, ProQuote Medien. Wobei man natürlich auch sagen kann, ist natürlich irgendwie wieder auch großer Kunde, weil die natürlich auch genauso wichtige Arbeit machen, ne? Wir haben für Spotify produziert das Batman-Hörspiel, die deutsche Version, also auch solche Projekte machen wir. Das ist quasi mein seriöses Arbeitsleben. Und vorhin habe ich mir halt einmal dieses Radiostudio mal kurz ausgeliehen für unseren Termin, für eben den All You Can Eat Podcast. Und das ist ein Podcast, den ich zusammen mit Lele mache. Mein privater Hobby-Podcast sozusagen. Da sprechen wir eben mit Bands, KünstlerInnen, Künstlern über ihre Musik. Das sind dann meistens lange Interviews, die wir dann auch als Podcast veröffentlichen. Und jetzt kommt die Besonderheit bei uns. Wir machen auch eine Radiosendung, die heißt auch All You Can Eat, die ist bei Alex Berlin zu hören. Und da spielen wir dann auch die Musik, weil das ist im Podcast ein bisschen schwierig, weil GEMA-Rechte sehr teuer sind. So. Und da spielen wir dann auch einzelne Ausschnitte aus den Interviews. So. Und das ist auch der Punkt, da kommen wir wahrscheinlich auch nachher vielleicht nochmal drauf, wo ich überhaupt zu dieser ganzen Audiosache gefunden habe, vor sehr, sehr vielen Jahren, eben über den offenen Kanal. Genau, und wir sind so ein bisschen vernetzt als Podcaster. Wir nennen uns Dragons Eat Everything Und da gibt es eben einmal All You Can Eat, die Musiksendung. Es gibt Stutenbiss, den queerfeministischen Podcast. Es gibt das Nerdfeuilleton als Podcast über Comics, Games und Filme. Und auch noch den Ninja Pirate Broadcast, was auch eine Radiosendung ist. Ja, manchmal schlafe ich auch, aber nur sehr selten.
Du machst bei allen diesen Podcasts, bei All You Can Eat, Dragons Eat Everything. Boah, ja, das ist echt schwierig. Also, genau. Wenn du es sprichst, dann ist es so einfach. Hört sich so einfach an.
Wir haben uns marketingtechnisch sehr gute Namen überlegt. Also ich habe mal beim Ninja Pirate Broadcast mitgebracht, was eben auch so das Konzept ist. Wir sprechen über aktuelle Serien und Musik, manchmal auch sogar Musik, aber vor allen Dingen eben Filme und so. Das habe ich aber tatsächlich nicht mehr so die Zeit für. Das machen dann die anderen. Und ich bin noch aktiv bei Stutenbiss tatsächlich, dem Podcast. Das ist noch so mein kleines Haustier, was ich so habe.
Und da hast du ja auch, also da habe ich noch Videos gefunden. Da gab es ja auch mal Videos 2013, 14, ja, wo ihr das in, weiß nicht, ob das deine Küche war oder eure Küche aufgenommen habt mit Band im Badezimmer und so. Ich fand das schon, ich war sehr, sehr beeindruckt.
Ja. Genau, Stutenbiss war tatsächlich zuerst eine Fernsehsendung, die wir gemacht haben bei Alex Berlin, weil Helena und ich haben uns damals hingesetzt, das war 2016 und wir waren wieder zurück in Berlin und waren so, okay, wir wollen unbedingt was zusammen machen. Wir kannten uns übers Radio und waren so, okay, wir haben richtig Bock, was zu machen und ey, Paula, du bist doch jetzt hier bei Alex Berlin, da können wir die Ressourcen nutzen, was wollen wir machen? Und dann ist uns aufgefallen, ey, es gibt im deutschen Fernsehen keine Sendung, die von zwei Frauen moderiert wird. Also es war halt 2016. Es gab nur mal so die Echo-Verleihung, wo mal Barbara Schöneberger und Ina Müller einmal zusammen eine Sendung moderieren durften, aber sie mussten dann auch gleich sich küssen, damit man das auch irgendwie, ja, warum auch immer. Und dann haben wir uns dieses Konzept ausgedacht und haben eben, ich glaube, 4 oder 5 Folgen produziert, tatsächlich in verschiedenen Küchen, die immer meine waren, weil ich habe mehrere Wohnungen, nein, ich bin umgezogen in der Zeit. Und ja, das hat wahnsinnig Spaß gemacht, ist mega cool, aber es ist natürlich wahnsinnig aufwendig. Also Video ist wirklich echt nochmal so eine ganz krasse Schiene. Und da wir eben parallel immer Radio gemacht haben und auch Podcast, haben wir dann gesagt, okay, wir machen das mal erstmal als Podcast weiter. Und vielleicht irgendwann kommt vielleicht der Moment wieder, wo wir sagen, okay, jetzt trommeln wir wieder 20 Leute zusammen, die mit uns eine Fernsehsendung in einem viel zu kleinen Raum drehen.
Ja, Video ist echt viel aufwendiger. Aber du hast ja schon ja noch ein paar andere Sachen gemacht. Also wir haben gefunden, du hast Politikwissenschaften und deutsche Literatur in Jena und Berlin studiert.
Ja.
Du hast eben auch bei Byte FM eine Zeit gearbeitet, dem Radiosender. Und eben dann Alex Berlin auch. Und hast auch oder machst auch Workshops an Schulen.
Genau.
Und bist dann vom Radio Richtung Podcast rüber oder wie... Wie kam das zustande, dass du jetzt bei Pool Artist gelandet bist, der auch schon ziemlich am Anfang meintest, als wir uns das letzte Mal getroffen haben bei der Spotify-Konferenz, da, dass du die erste Angestellte warst?
Ja, tatsächlich. Also Pool Artist gibt es schon ein bisschen länger und 2019, also Maria Lorenz-Buckelberg hat die Firma gegründet, hat dann irgendwann Frieda Morische mit dazugeholt als Co-Geschäftsführerin und am Anfang war das auch nur so gedacht als, naja, ich produziere halt so Podcasts und dann irgendwie hat sich die Connection zur Zeit hergestellt und wurde es aber immer größer und dann haben sie irgendwann beschlossen, okay, wir machen das Ding jetzt mal richtig. Die zwei machen auch schon Podcasts, glaube ich, seit 2014 oder so, echt lange für deutsche Verhältnisse und waren so eine mit der ersten, die es dann auch professionell angeboten haben, sozusagen diese Produktion als Service. Und ja, und haben dann eben gesagt, okay, wir brauchen mal mehr Leute. Und dann habe ich angefangen, als freie Producerin zu arbeiten und habe dann Ende 2019 wurde ich quasi Vollzeit angestellt. Und mittlerweile, also Stand Mai 2022, sind wir ungefähr 10 Leute. Größtenteils Vollzeit, dazu noch ein paar Leute, die frei irgendwie zuarbeiten, frei für uns arbeiten. Ja, also schon so eine große Größe. Und wie bin ich dazu gekommen? Ja, ich habe angefangen bei, richtig klassisch in der Schule, haben wir ein Schulradio gegründet und bin darüber halt zum offenen Kanal gekommen hier in Berlin. Und habe dann die Sendung Hörsturz gemacht, zusammen mit Leuten, mit denen ich auch heute immer noch Radio und Podcast mache. Und ja, da haben wir dann diese Magazinsendung gemacht, haben auch diverse Event-Sachen gemacht. Also wir haben mal so ein Wochenende so ein Hallenhockey-Turnier begleitet, so eine Meisterschaft, haben da irgendwie pro Tag irgendwie 8 oder 10 Stunden Live-Radio gemacht, haben von Jugendmessen gesendet, vom Jugendforum in Berlin ist so eine Veranstaltung. Also haben echt krass viel gemacht und dann war halt, ja, ich fand Radio immer ganz toll und wollte das machen. Das war aber so lange so ein abstrakter Berufswunsch, weil ich komme aus so einer klassischen Arbeiterfamilie und dachte so, naja, wie soll das gehen? Ne? Hab mich dann aber auch schlau gemacht und ja, hab dann festgestellt, okay, ich muss studieren, weil sonst kriegst du kein Volontariat. Okay, also habe ich dann studiert und habe aber parallel auch immer Radio gemacht, also dann beim Campus Radio Jena. Und so bin ich da immer am Ball, sage ich mal, geblieben und dann noch die klassischen Praktika in Redaktionen bei MDR Info zum Beispiel oder so, also dem Nachrichtensender, noch sowas. Genau, und so ist dann quasi eins zum anderen gekommen und irgendwann hat eine Freundin mir die Ausschreibung von Purassist geschickt und meinte so, ey, guck mal, hier, wäre das nicht was? Und dann habe ich gesagt, ja, ich schreibe mal hin.
Und dann haben die gesagt, ey, voll cool.
Nehmen wir.
Cool, ja toll. Was würdest du denn sagen, ist der Unterschied zwischen Radio und Podcast, außer dass jetzt Podcast nicht linear ist?
Bei Podcast ist es so, wir haben keine Grenzen. Also wir können 3 Minuten Folgen veröffentlichen, wir können jeden Tag 10 im selben Feed veröffentlichen, wir können, alles gesagt, das beste Beispiel, 8 Stunden Folgen hochladen, die sich Leute wirklich anhören. Und auch gar nicht mal so wenige Leute hören sich das an. Und dann natürlich, wir können auch mit dem Format spielen. Also ich bleib bei alles gesagt, das ist einfach, bietet sich halt an. Also da gibt's halt Folgen, die sind halt 4 Stunden lang und manche sind dann eben 8 oder 7 Stunden lang, so eben so, wie es passt. Oder auch bei den Produktionen, ich meine, die meisten pegeln sich schon in so einem Format ein, weil es irgendwie Sinn macht, dann diese Sendung immer irgendwie in so einem 60-Minuten-Rahmen zu machen. Aber wenn es eben mal 5 Minuten länger braucht oder wenn man eben merkt, nee, das ist das Thema vielleicht doch gar nicht so ausführlich, dann kann man auch mal kürzer sein. Das ist, glaube ich, schon ein ganz großer Unterschied. So, das merke ich, dass das immer, auch wenn man das auch im professionellen Kontext macht, immer noch sehr gut möglich ist und dass das auch angenommen wird von Hörerinnen und Hörern. Wenn man privat podcastet, ja sowieso, also da kommt ja niemand und sagt, nee, du musst das aber anders machen. Natürlich, dass man immer in irgendwelche Logiken, Produktionslogiken eingebunden ist im Sinne von, naja, wir haben nicht so viel Zeit, um das aufzunehmen, es muss ja noch jemand schneiden und nochmal drüber hören und den Text schreiben und so. Das ist ja klar und natürlich auch so die Frage dieser Spannungsbogen. Also ich komme ja vom Radio und ich weiß, dass man Themen sehr gut auch in 3 Minuten 30 erzählen kann. Und dann ist auch alles gesagt. So, oder auch mal in 4 Minuten. So, man muss nicht immer mit jedem Experten zu jedem Thema 60 Minuten Interviews machen. So, also das ist auch so. Das wünschte ich mir manchmal, dass da vielleicht auch manchmal wieder mehr Mut zu Kürze auch wäre an anderer Stelle. Dann ist es natürlich so, dass Radio ganz schön viel ist oft noch viel stärker so eine einzelne Radiosendung in so einen größeren Kontext eingebunden. Also es ist halt, ne, bei Deutschlandfunk der Hintergrund beispielsweise, jeden Abend um 18.40 Uhr und da drumherum passiert ja was. Also der Deutschlandfunk, der steht für etwas, für ein gewisses Image. Es gibt dann noch Partnersendungen sozusagen dazu. Also das ist nochmal ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel, weil öffentlich-rechtlich, dann kommen noch ganz viele Gremien und Redakteure hinzu. Und das ist beim Podcast alles ein bisschen schlanker. Bei Zeit ist es natürlich auch so, dass das Politikteil als Podcast natürlich auch in einem Kontext ist. Es kommt aus der Zeit Politikredaktion und ist natürlich, stellen die MacherInnen sich genauso die Fragen. Zum Beispiel wollen wir unser Publikum, wie sprechen wir das an? Siezen wir das oder duzen wir das? Das muss natürlich auch passen zu der Politik, die man sozusagen in der gedruckten Zeit fährt, so, ne? Dass man da jetzt nicht auf einmal einen komplett anderen Ton anschlägt, was allerdings auch wieder möglich ist. Also man ist da so ein bisschen beim Podcast mehr so die Formate auf sich auch konzentriert, sag ich mal, und weniger dieses große, Zeit, da passiert was, so. Auch wenn man es nicht ganz auseinanderhalten soll. Und ja, im Podcast, das ist gerade ein Medium, das noch relativ jung ist. Ich weiß immer nicht, ob ich sagen würde, dass es jetzt ein komplett eigenständiges Medium ist, also gar nichts mit Radio zu tun hat. Da bin ich überhaupt nicht Fan von. Ich bin Team, nee, das gehört schon zusammen. Und vor allen Dingen, man kann sehr gut voneinander lernen, weil im Radio, im Hörfunk gibt es ja so viele Formate. Da gibt es ja auch Labersendung im Grunde genommen, Talksendung. Es gibt Features mit O-Tönen, mit Musiken. Das gibt es genauso im Podcast-Bereich. Noch viel, viel weniger zwar, also solche Sachen wie Cui Bono zum Beispiel. Ne? Im Podcast gibt es aber jetzt ja auch tägliche Nachrichtensendungen. Also ne, was ist dann der Unterschied zum Inforadio sozusagen in Anführungsstrichen? Nur das Inforadio, dass die das quasi in Dauerschleife wiederholen und dann schneller aktualisieren vielleicht, ja. Also ich finde, es gehört schon zusammen und ja, also mir fällt es echt schwer, da die Unterschiede zu definieren. Ich habe eher das Gefühl, das Gute am Podcast oder dass das jetzt als neuer Zweig in dieser ganzen Mediensache dazugestoßen ist. Es ist so konzentriert. Es ist ein super, wenn du etwas zu sagen hast, so, dann kannst du das am besten in einem Podcast machen, weil du kannst ihn mit sehr wenigen Mitteln trotzdem sehr aufwendig produzieren. Du kannst es größtenteils selber machen. Es ist sehr schlank. Du kannst damit sehr schnell viele Leute erreichen, weil auch die Distribution einfach ist. Du musst halt keinen Sendemast mieten dafür, sondern nur einen kleinen Serverspace. So, das ist, glaube ich, dieser Unterschied. Und was das Schöne ist, dass Leute, die jetzt eben Bock auf Podcast hören haben und Podcast machen haben, auch Leute, die das professionell machen, also Unternehmen zum Beispiel, dass die auch Lust haben, was Neues zu machen. Also man hat wenig dieses so, ja, das haben wir doch schon immer so gemacht. Oder das geht auch nicht. Oder das funktioniert es nicht. Sondern ist schon der Spirit, okay, wie können wir das denn mal anders denken? Würde ich sagen.
Ja, spannend. Ne, spannende Einblicke da. Wie ist denn das von der Reichweite her oder auch vom Publikum jetzt im Vergleich zum Radio? Ist das eine ähnliche Zielgruppe oder eine komplett andere? Und was sind da so die Abrufzahlen oder irgendwie generell? Gefühlt, ich komme nicht aus dem Podcast-Bereich, bin jetzt so ein bisschen reingerutscht und sehe, auf Spotify sieht man ja auch da nicht, wie viele Leute das angehört haben. Ist immer so ein bisschen suspekt. Schauen es jetzt 10 oder 500.000?
Ist alles dabei tatsächlich. Ne? Ich darf natürlich hier keine Zahlen nennen. Weiß die auch von vielen Formaten, weiß ich sie auch nicht, weil das dann quasi mein Aufgabenbereich gar nicht mehr ist.
Also, aber allgemein?
Ja, es ist schon, na, es gibt Podcasts, die haben, also wenn wir jetzt erstmal für den deutschen Markt sprechen, die haben im Monat hunderttausende Abrufe oder auch pro Folge. So, manche haben halt nur ein paar tausende oder es gibt diese mittelständigen, die vielleicht so, ja, 10.000, 20.000, 30.000 oder so, ne, was ja auch immer, also so ein bisschen auch wie wenn man es vergleicht, das ist ja auch immer so ein Thema bei YouTubern und Influencern, wo alle mal sagen so, wow. Krass, wenn du Influencer bist, dann bist du ja nur was wert, wenn du 100.000 Follower hast. Aber das stimmt ja nicht ganz. So, da ist ja auch alles Mögliche dabei. Und wenn du zum Beispiel deine Nische besetzt und halt immer konstant 3.000 Leute damit erreichst, dann kannst du auch diesen Podcast oder diesen Instagram-Kanal ja monetarisieren damit und ihn finanzieren. Ich finde es immer schwierig zu sagen, damit Geld verdienen, weil oft ist es ja auch erstmal das Format finanzieren, dass man das damit macht. So, also das ist alles möglich. Es hat noch nicht, auch die Forschung zu Podcasts steckt ja noch in den Schuhen. Es hat definitiv noch nicht die Reichweite wie Hörfunk. Also es ist noch nicht das Massenmedium und es ist auch so, dass die Zielgruppe auch eher jünger ist tatsächlich, wobei die jüngere Zielgruppe sich eben eher vom Radio abgewandt hat, so einfach. Aber es vermischt sich natürlich auch, weil eben so Formate, man darf das gar nicht so unterschätzen. Es gibt natürlich die großen Entertainment-Formate, Gemischtes Hack von Spotify oder Fest und Flauschig, so, ne? Aber es gibt ja mittlerweile, also die Sendungen, gerade die Nachrichtensendungen, Formate aus den klassischen Medienhäusern wie Deutschlandfunk oder auch den anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten, HR der Tag zum Beispiel, die sehr erfolgreich sind mit ihren Podcasts, dort neue Zielgruppen oder auch alte Zielgruppen, die es jetzt einfach auf einem Gerät und ein bisschen zeitlich flexibler hören, erschlossen haben. Und ja, also ist so eine Mischung, also aber man merkt schon, umso älter die Leute werden, so, es ist noch dieses klassische, sage ich mal, 14 bis 34 Publikum, so ungefähr, ohne jetzt hier belegt zu haben, gerade direkt in der Hand. Es gibt von der Otto Brenner Stiftung, kleine Seitennotiz, gibt es, haben eine Podcast-Studie letztes Jahr rausgebracht. Also wenn ihr mal wirklich die Hörer in Zahlen interessiert sind, da sind so ein paar zusammengetragen. Genau, aber ja, also trotzdem ist Radio immer noch natürlich viel präsenter, weil es ein Massenmedium ist, weil es noch gut verbreitet ist, die Technologie, weil die Geräte alle noch in den Autos sind. Aber man merkt jetzt schon, dass natürlich dieser Technologiewandel einsetzt. Ja. Was bei Spotify die Zahlen anbelangt, wie viel da gemischtes Hack und Fest und Flauschig haben. Ich weiß noch nicht mal, ob die das selber wissen, die Moderatoren jeweils. Bei Spotify, das darf man nicht vergessen, für Spotify sind ja ihre Daten, die Zahlen, das ist ihr Gold. Hm. Damit verdienen die Geld. Da sind sie sehr verschlossen tatsächlich.
Okay, ja, verstehe.
Wir wissen, das ist die große Frage. Also Sie sagen, wenn man dort über Spotify einen Podcast hostet, also jetzt kein Original ist, man kann sich auch so einfach anmelden und darüber seinen Podcast ausspielen, dann kriegt man da schon Statistiken zurück. Aber es ist natürlich schwierig, die zu überprüfen. So. Und in welchem Verhältnis stehen die? Und gerade von den ganzen Originals, also die exklusiv bei Spotify sind, wissen wir es halt nicht. Und da ist auch manchmal, munkelt man so, ist Spotify wirklich so groß, wie sie tun oder nicht? Wir wissen es nicht. Auf der anderen Seite, und dann bin ich fertig mit meiner Antwort, sozusagen die anekdotische Beobachtung ist, oder das belegen ja auch Studien, Spotify ist ein sehr, sehr wichtiger Weg, um Podcasts zu hören. Und eigentlich, wenn ich erzähle, mache einen Podcast oder so, dann fragen die Leute als erstes, ist der bei Spotify? Das ist schon, und man hat es ja gemerkt, mit der Etablierung von Spotify in Deutschland oder auch so Dinge, dass da Jan Böhmermann und Olli Schulz da hingegangen sind, das ist schon ein wichtiger Motor tatsächlich. Auch wenn es mittlerweile aber ganz, ganz viele andere weitere Motoren gibt. Ja.
Ja, wie ist denn so die Frauenquote in dem Podcast-Bereich, da du ja auch in dem ja sehr unterwegs bist in den Themenfeldern?
Es gibt einen Podcastpreis, den Deutschen Podcastpreis. Da sind gerade die Nominierten. Also da kann jeder sich bewerben, der möchte. Und da gibt es so verschiedene Kategorien. Und dann gibt es eine große Crowdjury und Publikumspreis. Und ja, kann man jetzt im Detail gut finden, schlecht finden. Aber es ist schon sehr bezeichnend, dass in der einen Kategorie Comedy sind 5 Podcasts nominiert. Und alles Lava-Podcasts, 2 Männer unterhalten sich. Cis-Dudes. Es ist, glaube ich, mittlerweile da, wenigstens sind sie nicht alle weiße Kartoffeln. Das ist immerhin schon mal. Das haben wir jetzt schon mal geschafft. Aber es ist noch sehr dominiert und eben fest und flauschig, gemischtes Hack. Aber auch so Formate wie Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz, so, der natürlich regelmäßig sich weibliche Gäste sucht, das muss man schon sagen. Das ist schon noch sehr männlich demoniert, wie das halt so ist. Auch Podcasts spiegeln unsere Gesellschaft. Auf der anderen Seite gibt es gerade in diesem Indie-Bereich Leute, die das privat machen, die das oder eben, ja, wie gesagt, so als kleines Projekt, Nebenprojekt machen, gibt es wahnsinnig viele Flinter, die eben Podcasts machen. Ich drop jetzt Namen, weil das ist super wichtig. Wenn ihr einen geilen Fußball-Podcast hören wollt, dann hört euch Früff an. Ja, richtig gehört. Früff mit F. Frauen reden über Fußball. Mega, auch wenn ihr keinen Fußball hört, um euch vielleicht auch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist super. Es gibt den Podcast Her Stories, der super ist, wo eben tja, Frauengeschichten erzählt werden, Frauenbiografien. Dann natürlich nenne ich noch Namen wie zum Beispiel Nora Hespers, die super tolle Podcasts macht. Oder auch an dieser Stelle Grüße gehen raus an die Podcast-Firma, Produktionsfirma Haus 1, die auch eine von Frauen gegründete und geschmissene Firma, so wie bei Pool Artists. Die haben auch einige Formate, anekdotisch evident beispielsweise, oder eben den Lila-Podcast. Also das ist dann wieder das Gute, dadurch, dass die Produktionsbedingungen so niedrigschwellig sind, gibt es eben die Möglichkeit dann für Gruppen, die sonst nicht so wahrgenommen werden, weil, ach, das machen halt die Männer, wir haben schon unseren Podcast, wir brauchen dich nicht noch dafür. Und es gibt ja dann eben auch so tolle Beispiele wie Rise and Shine, ein Podcast über wirtdeutsches Leben von Mintu Tran und Vanessa Wu. Die haben als privates Projekt angefangen, diesen Podcast zu machen, als dann so über Community finanziert und jetzt sind sie Teil von Zeit Online und Cosmo. So, also gute Podcasts, alle abonnieren, jetzt reingehen in die Podcast-App. Los geht's.
Sehr gut. Ja, ich hab vorhin ja schon zugehört, wie ihr auch die Jingles und so aufgenommen habt. Ja, bist du auf jeden Fall auch Profi drin. Ja. Sehr gut. Danke für die ganzen Tipps.
Ja. Es könnte aber definitiv gerade in der breiten Masse noch mehr weibliche Hosts geben, wo ich jetzt sagen muss, da bin ich zum Beispiel schon ganz froh. Wir haben ja Zeit als großen Kunden bei Pool Artist. dass das da eigentlich in großen Teilen, finde ich, schon ganz gut funktioniert. Also dass die da auch viel auf gemischte Teams achten, zum Beispiel das Politikteil, dass die 50-50 sind. Oder ja, viele der Podcasts sind tatsächlich, dass die zumindest männlich-weiblich besetzt sind, auch vom Hosting. Oder ich weiß auch, das ist, ohne jetzt zu viel im Nähkästchen zu plaudern, das ist Redaktionsarbeit, dass sie natürlich auch gucken, okay, wir interviewen jetzt nicht nur Männer die nächsten 10 Folgen, sondern wir schauen natürlich auch, wo finden wir Expertinnen zu dem Thema oder auch interessante Biografien, die wir vorstellen. Also das schon, aber da geht noch ein bisschen was.
Ja, auf jeden Fall. Es ist spannend, dass jetzt so eine neue Branche, irgendwie so ein neues Feld, aber trotzdem halt ja diese Nicht-Ausgeglichenheit da ist. Obwohl es jetzt, ja, gerade zumindest in Deutschland die Richtung ja geht, dass immer mehr darauf geachtet wird.
Ja, weil am Ende ist es natürlich schon so, dass weiblich gelesene Personen, Flinterpersonen, die brauchen am Ende natürlich trotzdem die Ressourcen, heißt Zeit, um überhaupt sowas zu machen, eventuell auch Geldmittel, um das zu machen. Ne? Das hängt ja irgendwie alles zusammen, weil es ist schon irgendwie ganz gut, so ein vernünftiges Mikrofon zu haben und ein bisschen zu wissen, wie man schneidet, so vielleicht auch eben mal Geld auszugeben für ein Schnittprogramm, nicht nur Audacity, was man kostenlos bekommen kann. Und natürlich, dass auch jemand einem das zeigt. Und das ist ja eben dieses alte Problem. Und natürlich dann auch, wenn es darum geht, wirklich Reichweite zu bekommen und Geld zu verdienen, dass natürlich Verlage, Kunden etc., Redaktionen darauf auch vertrauen, hey klar, da nehmen wir eine weibliche Stimme, eine weibliche Person, die kann genauso seriös ein Thema präsentieren und bearbeiten und die stellen wir nach vorne und da spiegelt sich das halt natürlich irgendwie so wieder.
Hm. Was für eine Rolle spielen denn genau diese ganzen Themen in deinem persönlichen Leben oder in deinem generellen Leben?
Mit der Gleichberechtigung.
Gleichberechtigung, genau.
Ja, das ist schon ein sehr starkes Thema. Einmal habe ich ja auch einen feministischen Podcast zum Beispiel. Da bin ich auch immer, ich merke zum Beispiel für diesen Podcast, habe ich nicht immer so die Zeit, die ich gerne hätte, weil ich möchte auch, dass das nicht nur ein Gesprächspodcast ist. Das finde ich ein super Format an sich, aber eigentlich habe ich da Lust, auch immer so Interviews zu machen oder mit O-Tönen zu arbeiten, aber das kostet natürlich Zeit. Und auch sich mit den Themen auseinanderzusetzen, ist auch nicht immer ganz einfach so, ne? Kostet ja auch Zeit. Also da merke ich schon, dann denke ich manchmal, ach, sollte ich es lieber sein lassen? Sollte ich mich mehr nur auf diese Musiksache konzentrieren? Und irgendwie denke ich aber immer, nee, es ist immer noch wichtig, weil wir müssen den Raum uns einnehmen. Wir müssen uns den holen, den medialen. Und selbst wenn das nur in unserem sehr kleinen, sag ich mal, Space ist, ist das total wichtig, das zu machen und uns das zu bewahren. So. Und ich versuche das auch natürlich, also in meinem Arbeitsleben zum Beispiel, wenn jetzt Kunden auf einmal nur männliche Moderatoren vorschlagen, auch da mal weibliche Namen zu droppen oder eben zu sagen, wenn dann immer nur gedacht wird, wenn sagen wird, okay, wir machen jetzt hier Diversity und wir brauchen eine Frau am Mikrofon, dann eben auch mal natürlich die Anregung reinzugeben, hey, schauen wir doch mal nach einer Person, die eben beispielsweise BIPOC ist oder wirtdeutsch ist oder eben eine Transfrau, eine Person, ein Mann, der trans ist oder eine Frau, die trans ist oder nicht-binäre Person, Interperson. Das versuche ich dann auch schon mal da reinzubringen, um dass man dann auch diese Sichtbarkeit hat. Und am Ende ja, ist es dann immer noch irgendwie Kapitalismus und wir müssen irgendwie gucken, wie wir das auskriegen. Aber ja. Und natürlich dann diese spannende Frage auch, ich bin ja auch bei diesem technischen Ding so. Also mich hat es auch schon immer sehr interessiert. Ich bin definitiv keine Tontechnikerin, das auf jeden Fall. Aber ich habe so mein Basic-Wissen und ich habe auch gelernt, also überhaupt keine Angst davor zu haben vor so einem Mischpult und einfach auszuprobieren und auch einfach mich durchzufragen, auch bei örtlichen Tontechnikern. Und das ist, das finde ich total wichtig, dass ich diese Produktionsmittel kenne und dann nicht immer zu Lele und Maurice und Clemens, die ich alle sehr lieb habe und die mir auch helfen, aber nicht immer sage, kannst du mir das machen? Kannst du mal sagen? Sondern eben, ich will mir auch dieses Wissen aneignen und so und auch das weitergeben und habe dann auch immer oder versuche auch immer dann eben Flinterpersonen da auch zu empowern, das eben auch selber zu machen. So und ist aber jetzt auch nicht, also bei Pool hat es zum Beispiel jetzt auch noch nie vorgekommen, dass ich das Gefühl hatte beim Kunden, wenn ich da ankomme mit dem Mikrofon, beim Ortstermin, dass sie mich nicht ernst nehmen oder dass sie sagen, oh, eine Frau hier heute als Tontechnikerin. Nee, das ist zum Glück. Da sind wir dann immerhin da schon ein Stück weiter. Ich glaube, in der Musikbranche ist es nochmal ein bisschen was anderes, aber ja.
Mhm. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. War es dir schon klar, als du eben aus der Schule rauskamst, dass du in diesen Musik-, Ton-, Hörfunkbereich gehen wolltest?
Ja, also in der Schule, ich wollte halt unbedingt zum Radio tatsächlich. Das habe ich dann schon beschlossen und wobei ich dann mich auch mal aus Ausbildung und so beworben habe. Das auf jeden Fall und habe das ja dann versucht. Ich habe dann sehr bewusst nicht Journalismus studiert. Hätte ich auch machen können. Aber ich wollte irgendwie, dachte ich so, nee, ich möchte was inhaltlich, also Journalismus ist auch Inhalt, aber ich will, weil ich eben das, also dieses Handwerk schon ausgeführt habe, Interviews führen, Technik bedienen und so, dachte ich, ja, ich will aber auch mal inhaltlich nochmal an etwas arbeiten, Politikwissenschaften dann. Und natürlich habe ich mich jetzt auch immer weitergebildet, ne? Was sind denn gute Interviewtechniken und wie gehe ich mit Gästen um, wie gehe ich mit Persönlichkeitsrechten um, natürlich, das gehört auch dazu und zu Recht auch Studiengänge. Aber das habe ich dann so für mich gesprochen, dieses Learning by Doing. Und dann war es halt so ein Durchbeißen und hoffen, dass man endlich irgendwie mal den verdammten Fuß in die Tour kriegt. So, weil das ist gar nicht so einfach.
Mhm. Ja, das ist doch so. Erstmal eine geschlossene Branche. Wenn man dann drin ist dann und gute Arbeit macht, dann geht es wahrscheinlich ganz gut. Ne?
Genau, ja, beziehungsweise, also das habe ich auch gemerkt, man muss einfach mutiger sein. Das wäre ich vielleicht auch oft nicht genug und auch mehr auf mich aufmerksam zu machen. Und ich bin schon in einer privilegierten Position gewesen, weil, also meine Eltern haben jetzt nicht gesagt, oh, du kannst jetzt hier die nächsten 5 Jahre, mach mal, viel Spaß, hier sind 1000 Euro den jeden Monat, das nicht. Aber ich konnte eben einige Praktika machen, wo ich eben auch mal kein Geld verdient habe, so was andere gar nicht könnten. Und bei mir setzt, und dann hatte ich eben Glück, zum Beispiel im Masterstudium Werkstudentenjobs zu kriegen in der Branche. So, ne? Und deshalb dann immer dran gewesen zu sein und nicht jede Woche noch irgendwo 20 Stunden an der Kasse zu sitzen, sondern ich war dann halt schon mittendrin. So, habe Leute kennengelernt, konnte aber auch natürlich meine Skills trainieren. So, ja, also irgendwie hat sich das am Ende, erscheint es irgendwie total logisch, aber ja.
Gab wahrscheinlich auch Momente, wo es war so, oh je, das geht hier in keine Richtung, geht nicht weiter.
Ja, genau, weil ich einfach dachte, bei der dritten Volontariatsbewerbung, muss das wirklich, vielleicht bin ich doch nicht so gut. Oder ja, auch dachte, ja, der Redakteur antwortet nicht auf meine E-Mail, okay, das wird doch nichts oder so. Und was ich schon für mich beschlossen hatte, dann irgendwann, mir macht es Spaß, das Moderieren, das liebe ich sehr, oder auch vor der Kamera zu stehen. Aber ich möchte das nicht zu meinem Hauptzweig machen. Weil das sind die Jobs, in denen man natürlich gut Geld verdienen kann, im besten Fall. Auch in der Regel dann das meiste Geld in der Branche. Aber da kannst du von heute auf morgen weg sein. Weil dann ist halt so, okay, wir relaunchen unser Programm, wir werden die Morgensendung umstößen, war schön mit dir, Paula, ciao. So. Und dafür kriegt man natürlich zum einen immer so ein bisschen mehr Geld, damit man dann solche Zeiten überbrücken kann. Darum sind die Honorare auch so. Und man kann ja auch ein bisschen noch zweite Standbeine und so. Das weiß ich jetzt heute auch. Aber ich habe dann gesagt, ich gucke eher so die Redaktionsjobs, Produktionsjobs. Das ist mir ein bisschen sicher. Und wenn ich dann irgendwo mal ein Interview machen kann oder jetzt die Möglichkeit habe, auch noch hobbymäßig zu podcasten, dann finde ich das erstmal gut. Und ja, wobei ich nicht ausschließe, auch tatsächlich vielleicht im Rahmen vom Pool Artist, vielleicht auch mal mit jemand anderem zusammen, auch definitiv nochmal, klingt so komisch, für Geld zu moderieren, ein Format. Also das schließe ich jetzt auch nicht komplett aus, dass man das auch nochmal irgendwann macht. Ja.
Was macht dir denn an deiner Arbeit, die du jetzt im Moment machst, am meisten Spaß?
Na, mir macht es sehr großen Spaß, die Gewerke zusammenzubringen. Also wie gesagt, jemand kommt mit einer Idee an, und sagt, hat manchmal ja sogar nur die Idee oder sagt schon, wir wollen das mit der Person moderieren oder wir wollen das an dem Ort aufnehmen. Und dann eben zu überlegen, okay, wie setzen wir denn das um, dass das richtig cool klingt? So, brauchen wir Musik? Okay, mit welchem Komponisten arbeiten wir zusammen? Wie klingt die Musik? Wie viele Leute brauchen wir für die Redaktion? Brauchen wir überhaupt ein Skript? Und das auszuwählen und was auch umso größer jetzt die Firma Pool Artist wird auch immer komplexer, aber auch umso mehr Spaß macht, wenn man auch größere Projekte eben machen kann. Das finde ich schon, das macht mir sehr großen Spaß und ich bin ja immer noch auch Fan vom Produkt an sich. Also ich glaube sehr, ich finde das so faszinierend, dass man nur diese Tonspur hat und so viel damit machen kann. So, also du kannst ein fiktionales Batman krass überproduziertes Hörspiel machen, wo so viel passiert mit irgendwie 60 Sprecherinnen. Du kannst aber auch nur eine Person vom Mikro setzen und die redet interessant. So, das macht mir sehr großen Spaß, diese Bandbreite tatsächlich.
Ja, voll cool. Und gibt es da Sachen, wo du nicht so Spaß dran hast?
Das Schneiden. Also es macht mir schon Spaß, aber wenn ich das wirklich 5 Tage die Woche 8 Stunden machen muss, dann ist irgendwann der Punkt, wo ich denke, weil das dauert, wir haben schon auch einen großen Produktionsanspruch und den habe ich auch mittlerweile privat sehr stark. Und man braucht da schon, ja, man sitzt nicht nur noch, also in der Regel nicht eben eine Stunde hinterher und hört es nur noch einmal durch, sondern wir sitzen da mehrere Stunden dran. Manchmal muss man das ja auch durch mehrere Schleifen. Das kann total Spaß machen, wenn man so baut und frickelt. Aber es kommt mir ganz zugute, dass mein Arbeitsalltag eben so abwechslungsreich ist, dass ich auch mit Kunden kommuniziere, dass ich auch in den Aufnahmen sitze oder ja eben diese Orga-Sachen mache so oder über Inhalte denke. Aber genau, aber ich habe ja eben auch keine Mediengestalter-Ausbildung Bild und Ton gemacht, weil das, da haben andere ihre Leidenschaft, mit denen arbeite ich total gerne zusammen.
Also dir ist auch das ja zwischenmenschliche und mit anderen Menschen arbeiten sehr wichtig, ne?
Ja, voll. Also ich hätte überhaupt keinen Bock, das habe ich auch früh gemerkt in meinem Arbeitsleben oder auch als ich Praktika gemacht habe. Ich möchte natürlich schon inhaltlich was machen, was mich interessiert oder wo ich irgendwie dahinter stehe. Aber sehr, sehr wichtig ist eben auch, dass das Umfeld stimmt, in dem ich arbeite, also das Team. Und natürlich, wenn wir nicht immer alle befreundet sein, umso größer natürlich auch eine Firma ist, umso weniger geht das vielleicht auch. Oder unsere Lebensumstände ändern sich ja auch, na klar. Oder man hat ja sicherlich auch mal Konflikte, das ist ja auch voll in Ordnung. Aber wenn ich jetzt jeden Tag irgendwie gar keinen Bock hätte, mich ins Büro zu schleppen, so, das fände ich sehr schwierig und würde ich, glaube ich, auch nicht lange aushalten. Und hoffe, dass ich da auch rechtzeitig die Reißleine ziehen würde, wenn das so wäre. Bisher hat es immer ganz gut geklappt und das finde ich schon wichtig, weil am Ende des Tages ist es ja eben auch, gerade dieser Job lebt von Kommunikation, dass ich mich austausche mit meinen mit den Kolleginnen oder auch mit unseren Chefinnen natürlich genauso und natürlich auch den Kunden. So, und klar ist nicht jeder, bei manchen Wünschen verdreht man mal die Augen innerlich, aber ich bin da auch sehr optimistisch und versuche sowieso ja auch immer irgendwie den Kern in Leuten zu finden und hoffe immer, dass alle das gut meinen und am Ende wollen wir auch einfach alle einen coolen Podcast machen.
Ja, zwei Fragen. Wenn du nach Hause gehst, kannst du dann gut abschalten oder nimmst du viel von der Arbeit nach Hause und hast du einen Ausgleich zu der ganzen Kommunikation?
Ja, das Letzte ist natürlich Problem, wenn man das Hobby zum Beruf macht, beziehungsweise war es ja irgendwie immer beides da. Das ist schon ein Problem, weil man hat halt irgendwie, keine Ahnung, ich war halt auf Arbeit und habe vielleicht 2 Stunden geschnitten und dann irgendwie andere Dinge gemacht und dann gehe ich nach Hause und muss theoretisch noch Stutenbiss schneiden. Dann ist halt so, so, Mist. So, darum als Ausgleich habe ich mir mittlerweile auch so ganz klischeemäßig, man ist jetzt 30, man macht jetzt Sport gesucht. Nein, also Bewegung finde ich total wichtig, weil es eben auch ein Job ist, an dem ich wahnsinnig viel am Schreibtisch sitze. So, darum habe ich ja heute auch für unseren Fototermin für die Ausstellung auch Lede hier hingeholt, damit wir ein paar Sachen aufnehmen, weil der ist halt wirklich viel am Schreibtisch sitzen, in der Pandemie jetzt nochmal mehr, weil man nirgendwo hinfährt. Darum ist tatsächlich irgendwie so Fahrradfahren oder sich mit Freunden treffen, Rollschuhfahren mache ich jetzt, solche Geschichten. Also ich bin nicht in irgendeinem Verein oder so, das nicht, aber das merke ich, dass das wichtig ist, diese einfach erstmal Bewegung, ohne ein Ziel zu haben, abzunehmen oder krass Muskeln aufzubauen, aber einfach Bewegung ist schon, glaube ich, sehr wichtig, gerade wenn man viel mit dem Kopf arbeitet. So. Und ich habe das auch, gestern hatte ich einen super vollen und stressigen Tag und ich habe richtig gemerkt, wie ich komplett verspannt war am Ende des Tages. Also ich reagiere da auch sehr körperlich drauf. Und das andere, warte mal, was war der erste Teil? Ob ich abschalten kann? Jein. Also Ich glaube, ich habe das Glück, dass ich das schon sehr früh lernen musste, weil ich viel so in Verantwortungspositionen war, eben in Ehrenämtern oder eben als Teil der Campusradio-Redaktion oder auch Chefredaktion dann damals oder als Werkstudie auch schon Verantwortung hatte oder wir große Projekte gestemmt haben. Und mir hat immer gut geholfen, dass ich eben, und das muss ich jetzt wieder so ein bisschen mehr noch rausstellen, also als ich Uni studiert habe, hatte ich halt diese Uni-Welt und dann hatte ich diese Medienwelt. Und das war immer, manchmal war das irgendwie anstrengend, das zu koordinieren, aber es war total gut, wenn ich halt dann in der Uni sitze und wir uns über Schiller unterhalten. Ist das was komplett anderes, als wie wenn ich im Sender bin und wir jetzt überlegen, wie machen wir die Produktion und wie machen wir das mit dem Kabel und so. Das finde ich total wichtig, auch was komplett anderes zu machen. Und das habe ich auch sehr ins Arbeitsleben mitgenommen. Und wir achten schon auch bei Pool Artist und da achten wir auch im Team selber drauf, dass wir auf uns einander aufpassen, dass wir sagen, wenn jetzt Feierabend ist, dann gucken wir nicht nochmal ins Orga-Tool. So. Und wenn wirklich was ganz, ganz Krasses, also es gibt natürlich einen Notdienst für unsere Kunden, ohne Frage, ne? Wenn wirklich was ganz, ganz Schlimmes ist, dann hat man auch noch eine Handynummer. So, ne? Klar, aber dass wir da eben auf uns achten und gucken, dass das einfach alles gut organisiert ist. Aber komplett weglassen kann ich es nicht, weil ich ja auch Podcasts dann immer noch sehr gerne höre zum Beispiel. Und zum Glück, ich kann immer noch gut Podcasts hören und sitze nicht die ganze Zeit da und denke so, nach der Schnitt oder so, hätte ich das die Frage mal anders gestellt. Das ist zum Glück so, dass das noch geht. Und wir sind ja Pool Artist auch eine Firma im Aufbau. Das heißt, da passieren noch wahnsinnig viele Dinge, total viele Möglichkeiten für mich individuell, für meine Kollegen, für die Firma. So, es ist noch super viel spannend, weil wir auch ganz viele Sachen auch zum ersten Mal machen. So. Und das ist natürlich, dass man da nochmal drüber nachdenkt. Das lässt sich nicht ganz vermeiden.
Ja, und ist ja zum gewissen Grad auch toll und zeigt ja auch, dass du das nochmal mit Freude machst.
Ja, voll. Und es ist aber eben auch so, also ich habe überhaupt keine Angst, wenn ich in Urlaub fahre, so einfach meinen Kollegen die Projekte zu übergeben. Also das ist dann, glaube ich, was ja auch ganz, ganz wichtig da reinzieht. Und wir versuchen sehr auf Teamarbeit zu setzen, dass man da eben nicht das Gefühl hat, auch zum Beispiel das Gefühl, wenn ich jetzt morgen krank werde, dann weiß niemand Bescheid, wie das geht. Und Zeit muss, kann seine Sendung nicht veröffentlichen. Und das ist auch so ein, was ich immer als Tipp auch an Leute, egal in welcher Branche, egal wie man das macht, aber schaut echt immer, dass ihr Dinge im Team macht, zusammen, dass ihr Wissen teilt oder dokumentiert. Und klar, nicht jeder muss bei jedem Meeting dabei sein, aber dass man, das bringt ganz viel Stress aus dem Leben raus, wenn du nicht mehr, und das musste ich auch lernen, weil ich auch dazu neige, alles hier so in mein so drauf zu klucken. Aber das habe ich gemerkt, dass das sehr entspannt ist, wenn auch alle anderen Dinge machen können und Bescheid wissen.
Ja. Auf jeden Fall ein guter Tipp, ja. Thema Leidenschaft als Hauptthema von dem Ganzen.
Ja, Podcast, also weiß nicht,
was
ist meine
Leidenschaft? Was verbindest du, wenn du das Wort hörst? Was verbindest du damit? Was kommt in den Kopf als erstes?
Podcast? Nee, glaube ich nicht. Dass jemand sehr viel Energie in was reinsteckt und auch in der Regel, wenn, das habe ich über dieses offene Kanal-Sache gelernt. Da ist es ja so, bei dem offenen Kanalmodell, da kann ja jeder hinkommen mit einer Sendungsidee und prinzipiell können die einem nicht abschlagen, dass man das macht. Man muss sie schon irgendwie technisch gut machen und so weiter. Und damit man natürlich die ganz guten Sendeplätze kriegt, dann sollte man natürlich auch eine richtig gute Sendung machen. Aber da sind natürlich alle Leute mit ihren Spezialinteressen. Man muss ja auch mal bedenken, das ist aus einer Zeit, wo es kein Internet gab. Man konnte sich nicht ausdrücken, außer man schreibt einen Brief an seine Oma oder einen Leserbrief an die Zeitung. Aber du hast keine Öffentlichkeit erreicht. So. Das heißt, da sind Leute mit ihrem super speziellen Jazz-Sendungen oder Sportsendungen zu irgendeinem bestimmten Sportthema, Hockey zum Beispiel. So, ne? Und das sind ja in der Regel keine professionellen Medienmacher, die haben mal vielleicht dann noch so ein, zwei Workshops gemacht. Aber die machen das eben aus einer Leidenschaft heraus und dadurch wird es eben auch gut in der Regel. Und das habe ich gemerkt, dass ich dann eben total begeistert dann dieser Sendung zuhöre, weil die Leute das eben aus ihrem tiefsten Innern heraus oder auch mit ihrem Expertentum heraus erzählen und eben nicht in so einer Form dann auch, also in dem Fall jetzt auch nicht in dieser Deutschlandfunk 4-Minuten-Interview-Form. Und dann finde ich, dann holt einen das ab und dann interessiert mich das auch. Also wie ich das vorhin genannt habe, bei Frühfrauen reden über Fußball, das ist ja auch so, ich schaue keinen Fußball, ich finde es schon wichtig, so Bescheid zu wissen über das System Fußball, vor allem Männerfußball, weil das sehr wichtig ist in unserer Gesellschaft, weil da sehr viel Geld umgesetzt wird, da hängen auch politisch Sachen dran, aber ich schaue mir nie im Leben, würde ich mir die ZDF, wie heißt das, Sportschau oder so, oder Sportstudio oder so angucken. Aber bei so Formaten wie Früff, da höre ich gerne ab und an mal so eine Folge, weil die das eben, tja, mit Leidenschaft und Energie machen. So. Und oft ja auch ohne so ein Interesse, dass natürlich auch viele Journalisten, gerade im Sport, die meisten Journalisten interessieren sich natürlich sehr für ihr Spezialgebiet. So, aber sind natürlich noch viel krasser in so, man nennt es Verwertungslogiken, eingebunden, also dass ein Artikel eine bestimmte Länge haben muss, dass man ein bestimmtes Publikum erreicht und so. Und da ist man im Amateurbereich ja so ein bisschen offener.
Hm. Leidenschaft, wie drückt sich das bei dir aus? Kannst du da ein Gefühl beschreiben oder ja, wie würdest du das so für dich persönlich beschreiben?
Hm. Wahrscheinlich rede ich wahnsinnig viel darüber. Also das merke ich schon, dass man mich, wenn man mich auch bei dem Thema Podcast anpiekt, dass ich dann nicht mehr aufhöre zu reden. Oder auch neulich ein Kundenmeeting und die kam mit einer Idee und dann war so die Frage, wie setzen wir denn das um? Und dann habe ich eben erzählt von Podcasts, die ich gut finde und warum ich die gut finde. So, da kann ich mich schon sehr lange dann darüber austauschen. Und ich habe auch voll den Anspruch, dass wenn Leute zu mir kommen oder zu uns in die Firma kommen und einen Podcast umsetzen wollen, dass der auch gut wird, weil ich will keinen schlechten Podcast produzieren. Ich glaube, da merkt man dann schon, dass ich sehr auch hinter der Sache stehe, weil natürlich könnten wir uns das ja auch manchmal viel, viel einfacher machen, dass wir sagen, oh ja, ihr wollt einfach so ein Interview machen, ah okay, ja, einfach so getrennt, ja gut, 60 Minuten, naja, machen wir dann, ne? Aber wir wollen ja gute Podcasts machen. Und ich will gute Podcasts machen. Und das steckt dann schon dahinter. Oder wenn ich Leute irgendwie auch privat helfe, Dinge umzusetzen, dann würde ich schon sagen, dass ich da leidenschaftlich dabei bin.
Machst du auch Dinge unleidenschaftlich? Oder ohne Leidenschaft?
Wahrscheinlich, ne? Also, gibt ja auch den Ausdruck, da bin ich leidenschaftslos. Das habe ich zum Beispiel auch gelernt, gerade in diesem Arbeitskontext zu überlegen, was sind jetzt Kämpfe, die man kämpft? So, muss man sich jetzt zu jedem Vorschlag eine Meinung bilden oder auch zu jedem Kunden? So, bei manchen Dingen denke ich mir so, naja, gut, okay, dann, das sind keine Arschlöcher, die verkaufen kein Produkt, was irgendwie, also wir machen beispielsweise ja, wir machen ja zum Beispiel keinen Podcast für die Bundeswehr oder so, ne? Das wäre mal spannend, wenn das aufkommt, aber das, oder für Springer, das ist vielleicht viel besser als Beispiel, wir arbeiten nicht mit Springer zusammen, so. Da würde ich Leidenschaft entwickeln, wenn da die Chefinnen um die Ecke kommen, aber haben sie selber nicht vor. Aber bei anderen Dingen denke ich mir so, ja, gut, ist dann, ne? Und ja, was ist so leidenschaftslos? Da fällt mir nichts ein, weil da beschäftige ich mich ja nicht mit.
Ja, voll gut, voll gut. Umso besser. Ja, was meinst du denn, wie entsteht Leidenschaft? Oder wie ist es bei dir entstanden jetzt, dass es genau dahin gekommen ist?
Ja, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man natürlich etwas findet, was zum Beispiel für einen ein Safe Space ist, also was mit sozialen Kontakten zu tun hat. Natürlich auch das Individuelle vielleicht, also Leute sind ja, Sport ist ja so ein Ding, wo Leute total leidenschaftlich werden können, so, ne, weil auch ihr Körper und da auch oft das Soziale, dieses Vereinswesen, das finde ich auch total faszinierend, wie Sportvereine, wie die Leute untereinander für sich da sein können und sich helfen und supporten. Beim Radio machen und beim Podcast machen ist das auch so ein bisschen ähnlich, weil ich halt über diese Schülerradiosache und diese Schülerredaktion dann beim offenen Kanal dazu gestoßen sind, das sind bis heute Leute, mit denen ich teilweise lose in Kontakt bin oder eben richtig eng befreundet bin und Podcasts mache, mit deren ich aus deren Umfeld Leuten dann irgendwie mal zusammengewohnt habe. Solche Geschichten so und wir uns jetzt mittlerweile, ich meine, wir sind jetzt alle Anfang 30, jetzt auch echt lange kennen. Das ist schon krass irgendwie. Und da gemeinsam Erfahrungen teilen, das ist eben, glaube ich, das Wichtige, wo man auch so eine Leidenschaft entwickelt oder vielleicht um so ein komplett anderes Thema aufzumachen, ich bin ja auch großer Fan von Musik, darum ja auch dieser Musik-Podcast, ne? Und da ist es auch so, dass ich großer Fan bin von Künstlerinnen und Bands und großes Ding sind für uns im Freundeskreis zum Beispiel die Ärzte und die Beatsteaks, leider alles Typen, ja, das ist irgendwie das so ein bisschen, ne? Ich halte mich auch viel an Judith Holofernes zum Beispiel, aber da ist es gerade bei Ärzte ist halt so ein gutes Beispiel, die haben ja auch so einen Kult um sich herum. Und da macht es halt irgendwie Spaß, da mitzumachen und die Witze zu machen und irgendwie darauf zu fiebern, da so eine Karte zu bekommen und dann eben, wie ich jetzt neulich war, im kleinen Club mit 200 Leuten, wo glaube ich sogar weniger Leute da waren, da zu stehen. So, das ist, und über die, naja, sehr flachen Witze zu lachen, die zum Glück nicht mehr ganz so schlimm misogyn sind wie vor 10 Jahren. Das als Ergänzung zu sagen. Ja. Aber das ist, glaube ich, diese gemeinsame Erfahrung, dass man was findet und was natürlich auch ist, wo man sich ausdrückt. Also bei mir ist es das ja auch total mit dem Radio und Podcast, vor allen Dingen, wenn ich es produziere, also selber mache, moderiere, drücke ich mich ja aus. Das ist ja meine kleine Bühne, die ich mir da nehme. Und das ist ja für viele Leute total wichtig, dass sie etwas finden, wo sie sich ausdrücken können und wo sie zeigen können, wer sie sind. Oder eben eine Freundin von mir, Medienpädagogin Lilly Ewert, die sagt immer, sie hilft den Leuten dabei, ihre Stimme zu finden. Und die dann eben medial zu transportieren. So, ich glaube, das ist dann eben bei Leidenschaft. Und wie gesagt, es kann auch der Sport sein, dass man eine körperliche Leistung erbringt.
Hast du dann da Vorschläge oder Tipps für Leute, die noch nicht so ihre Leidenschaft gefunden haben?
Kannst du viel ausprobieren wahrscheinlich? Das ist eine gute Frage, ja. Das denkt man manchmal oder manche Leute oder auch ich, da denkt man, oh, ich habe kein Talent oder so. Ich hatte auch mal mit einer Freundin gespräch, die war so, oh, alle meine Freunde, die eine kann so total toll malen und die andere kann das toll und ich kann ja gar nichts. Und ja, ich schreibe Einsernoten, aber ich habe ja überhaupt kein Talent, so glaube ich, die sich da auch echt ein bisschen verloren fühlte. Und ich war so, nee, Moment mal, du hast doch voll ein Talent dafür, Leute zusammenzubringen. Du bist halt echt, du bringst Leute zusammen, du bist total offen und kommunikativ. So. Also ich glaube, es ist interessant, mal eure Freunde und Familien zu fragen, was die an euch finden. Also klingt so komisch, aber fragt die doch mal, was denkst du, was ist meine Leidenschaft oder was ist meine Interessen? Das kann auch total unterschiedlich sein. Da können auch gerade Eltern können einen ja auch komplett falsch einschätzen, aber manchmal auch sehr treffend richtig, was dann auch erschreckend ist. So dieses berühmte, ich habe es ja schon immer gewusst, das Kind macht dann das und dann ärgert man sich, wenn das dann 20 Jahre wirklich so, später wirklich so ist. ja, und wahrscheinlich muss man ein bisschen ausprobieren und ich glaube, sich auch Leute suchen und was man auch wichtig ist, glaube ich, auch mal ein bisschen dran zu bleiben am Ball. Also zum Beispiel Rollschuhfahren, das ist so eine Sache, da braucht man eine Weile dafür, dass man da nicht so oft hinfällt oder dass man anfängt, Tricks zu können. Und da ist so ein bisschen Durchhaltevermögen gebraucht. Plus, was ja auch schwierig ist, man vergleicht sich ja oft sehr schnell. Also ich bin großer Fan von einfach mal machen, einfach mal eine Podcast-Folge aufnehmen, einfach mal gucken. Also nimm doch mal mit deinem Handy, mit deiner Sprachfunktion, nimm doch mal 10 Minuten auf oder ihr macht ja immer Sprachnachrichten. Überleg doch mal, wie du Sprachnachrichten anders gestalten könntest für deine Freunde. Oder eben, ja, wenn du sagst, du willst mal irgendeinen Sport ausprobieren, dann geh mal mehrere Wochen zu dem Kurs hin. Such dir eben dann vielleicht auch Umfelder, wo nicht so ein Leistungsdruck ist. Und das habe ich mir zum Beispiel beim Rollschuhfahren, ist halt auch das Ding gewesen, so gerade in der Pandemie, dann haben alle bei TikTok ihre Clips hochgeladen, was sie jetzt können und auch immer dieses 100-Tage-Challenge und jetzt können sie das und jetzt können sie balancieren und ich kann das alles heute immer noch nicht, so. Und traue mich das auch ganz viel nicht. Oh, mein Magen knurrt ein bisschen. Eine große Leidenschaft von mir auch Essen. Und dann habe ich halt für mich, also das ist vielleicht dann auch eine Sache, die man mit dem Alter erst so ein bisschen lernt, dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ich mache das in meinem Tempo. Oder ich gehe da bis zu meiner Grenze. Oder ich entscheide, klar, man muss auch mal über seine Grenzen in den Schubs werden, das glaube ich schon zu einem gewissen Teil mal. Oder mal motiviert werden. Aber du kannst auch einfach nur mit den Rollschuhen, so wie ich es manchmal mache, ich fahre halt auch einfach nur im Kreis im Park manchmal. So, und rückwärts fahren, ich bin da immer noch dran, das zu probieren. Und ja, so ein paar Dinge, aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich da echt ziemlich sicher, ich klopfe auf Holz, ziemlich sicher auf diesen Rollschuhen stehe und das kann und nicht mehr so schnell hinfalle oder so das auffangen kann und über verschiedene Untergründe fahren kann. Und das ist total okay. So, andere können halt so tanzen, kann ich halt nicht. Vielleicht in 5 Jahren, mal sehen.
Also du würdest sagen, ausprobieren, ein bisschen länger dranbleiben und nicht so viel vergleichen.
Ja.
Cool. Ja. Ja. Was meinst du denn, ist ein großer oder ist eine Gefahr für eine Leidenschaft? Zum Beispiel, ja.
Ja, dass man sich sehr schnell ausbrennt. Also einmal, weil man sich, bei mir zum Beispiel, wenn ich mich jetzt nur noch mit Podcasts beschäftige, also es ist auch wirklich so, ist nicht so, dass ich jeden Tag 5 Podcasts höre, auf gar keinen Fall. Es gibt tagelang, da höre ich keinen Podcast. Und es gibt so ein paar Podcasts, die ich regelmäßig eigentlich höre, fast jede Woche. Manchmal spare ich mir die aber auch ein bisschen auf. Manchmal höre ich auch gar keine Musik, so, für ein paar Tage. Das ist total wichtig, also dass man auch immer mal wieder Abstand nimmt. Und natürlich auch das, was ja zum Beispiel auch viele Leute haben, die ehrenamtlich arbeiten, auch politisch arbeiten. Weil da kommt immer noch so der Druck dazu, den man hat, ne? Weil man jetzt auch was bewegen muss. Man ist vielleicht auch in so ein Amt gewählt worden und hat jetzt in der Legislaturperiode die Zeit, etwas zu verändern. Aber man neigt dazu, auch sehr schnell dann auszubrennen. So, weil eben dann die anderen haben dann doch lauter alle anderen Dinge noch zu tun und man muss das jetzt alles alleine machen. Und ich habe da für mich gelernt, sich Pausen zu nehmen, bewusst rauszuziehen, im besten Fall sie natürlich zu kommunizieren. Das geht natürlich nicht immer. Also ich kann ja jetzt hier auch nicht einfach Pause machen in meinem Job und sagen so, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Podcast 3 Monate. Ich fege jetzt hier nur noch das Büro. Da würden meine Chefs auch sagen, Paula, wir haben dich aber für was anderes angestellt. Das natürlich schon, aber wenn ich jetzt zum Beispiel merken würde, dass mich das Thema eben nicht mehr interessiert, also entweder findet man wirklich eine andere Funktion in der Firma, umso größer die wird, ist das ja, oder ich muss dann mir wirklich was anderes mal suchen. Ja, das ist, glaube ich, echt wichtig, dass man, was ich vorhin schon hatte, ne, dieser Ausgleich, dass man den auch für die Leidenschaft hat und dann auch irgendwann mal sagt, ja, mach jetzt mal einen Deckel drauf. Ja. Ich bin zum Beispiel zum Glück nicht ganz so perfektionistisch, darum denke ich mir auch manchmal, na, das lasse ich jetzt hier so stehen, den Schnitt in meinem Stutenbiss-Podcast.
Wie gehst du denn mit Misserfolgen oder Enttäuschung um?
Ich versuche immer, was draus zu ziehen. Also ich bin schon so ein grundoptimistischer Mensch, dass ich immer versuche, okay, was lerne ich daraus? Was nehme ich mit? Was mache ich beim nächsten Mal anders? Und das ist natürlich so, dass man nicht immer ja alles steuern kann. Das ist ja auch gerade das Fiese am Erwachsenenleben oder das, was man erkennt. Umso älter man wird und umso mehr man dann sich um so Dinge, auch so Sachen kümmern muss, wie, keine Ahnung, Rente und so ein Kram. Ne? Man hat nicht alles in der Hand, man kann ein paar Dinge steuern, aber am Ende wissen wir nicht, was in 40 Jahren ist. Man kann nicht immer alles steuern, ne? Und man muss Dinge auch einfach akzeptieren. Weil das ist ja so, manchmal war man auch ein Arschloch zu jemandem oder manchmal hat man einen Fehler begangen und das sich auch zurückzulehnen und jetzt nicht da stundenlang dagegen zu argumentieren gegenüber der Kollegin, dem Freund, der Freundin, sondern auch zu sagen, okay, du hast recht, so, tut mir leid, auch und dann eben schauen, dass man das nicht wiederholt. Und Misserfolge und so. Ja, ich versuche da dran zu bleiben, am Ball. Ist natürlich, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, über Gleichberechtigung und so. Das ist natürlich schon so eine Sache, über die ich mir Gedanken mache. So wird es den Punkt bekommen, wenn ich sage, ich will irgendwie Führungspositionen so haben. Ob das jetzt bei Pool Artists ist oder mal woanders. Aber natürlich, man sich dann die harten Fakten anschaut und sieht, okay, so viele Frauen bekommen da gar nicht die Möglichkeit dafür. Das heißt, werde ich auch irgendwann an dem Punkt stehen, wo der männliche Typ mich überholt, einfach weil das halt so ist. Das weiß ich noch nicht. Und ja, zum Glück, toi, 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 habe ich jetzt auch in meinem beruflichen Leben zum Beispiel jetzt noch nie was komplett in Sand gesetzt. Und ich habe ja vorhin angesprochen mit Stutenbiss, dass mich das immer ärgert, dass es nicht so ist, wie es ist. Oder ich denke auch Dragons Eat Everything, unsere ganzen Formate könnten alle noch viel mehr Reichweite haben. Aber dann schaue ich eben, okay, dann gucken wir mal, was wir jetzt machen können in unserem Rahmen. Und jetzt polieren wir mal ein bisschen am Instagram rum und so. Aber auch nur so viel, wie es trotzdem für uns auch okay ist. Also ich will dann auch irgendwann den Laptop zuklappen und Rollschuh fahren gehen.
Weil wichtig, damit die Motivation bleibt.
Genau.
Ja. Hast du denn Glaubenssätze, nach denen du lebst oder irgendwelche, ja, Dogmas, das klingt jetzt alles so groß, aber du weißt, was ich meine, denke ich.
Lebe, als ob es der letzte Tag wäre. Das denke ich manchmal so. Boah, manchmal müsste man sich das ein bisschen häufiger sagen, weil es kann ja schon schnell vorbei sein, ne? Oder ich glaube, für viele war sicherlich auch die Pandemie diese Erkenntnis so, oh, alles, was mir wichtig ist oder auch zu erkennen, was einem wichtig ist, sich mit Leuten zu treffen, ungezwungen oder an Orten zu sein, ne, so oder ne, reisen, bla, alle solche Sachen. Und, oder auch ganz simpel den Beruf auszuüben, den man macht. Nicht nur, damit man Geld auf dem Konto hat. Das war ja gerade in diesem künstlerischen Bereich auch so. Oder Leute, die natürlich viel Kundenkontakt haben, das muss dann gar nicht sein, dass man da Sänger, Sängerin ist, für die das, glaube ich, teilweise sehr schwierig war, dass sie nur noch zu Hause saßen. So, ne? Was war die Frage? Habe ich ein Dogma, wonach ich lebe? Wie gesagt, ich bin optimistisch und versuche halt immer, das Beste aus allem rauszuholen. Was vielleicht ein bisschen unter dem Tisch ist, ich bin schon auch sehr kritisch. Also ich bin schon auch immer so, na, Leute, habt ihr das bedacht und wollen wir nicht mal und so. Das versuche ich immer nicht zu sehr zu sein. Das versuche ich wirklich immer zu überlegen, ist es dieser Ärger mir jetzt wert, mich darüber aufzuregen. Natürlich gibt es jetzt irgendwie das sinnlose neue Gesetz. Ja, könnte ich mich jetzt stundenlang drüber aufregen? Oder lasse ich das eben jetzt liegen und gucke halt, ob ich meine Wahlentscheidung anders ändern muss? Oder ja, ich muss meinen Hintern halt hochkriegen und beim Abgeordneten mal im Büro aufschlagen und mal darüber reden, was denn da los ist. So, das versuche ich vielleicht. Und ja, ich versuche so eine gute Work-Life-Balance hinzukriegen. Dass ich eben nicht nur mit Lohnarbeit beschäftigt bin und eben auch die Lohnarbeit mir eben auch Spaß macht, weil ich da noch viele Jahrzehnte damit verbringen, vermutlich.
Hast du etwas, was du als deine Lebensaufgabe vielleicht in Anführungsstrichen auch schon siehst und irgendwas, was du der Welt hinterlassen möchtest?
Soweit habe ich noch nicht gedacht. Also mir ist das, neulich hat witzigerweise meine eine Chefin zu mir gesagt, Paula, du stehst immer sehr für dich ein und du stehst auch mal sehr für andere ein. Und das stimmt schon, das glaube ich zieht sich sehr durch. Ich bin jetzt keine politische Aktivistin oder so, aber das ist mir schon immer wichtig, dass ich in meinem Wirkungsbereich, den ich habe, dass ich da ja dann auch die Chancen nutze. Und das fängt halt damit an, also das fängt ja auch schon bei Freundschaften an. So, und das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie zu meinen Freunden hingehe und sage, wie sie ihr Leben besser leben sollen. Aber das ist ja erstmal sie unterstützen, wenn sie eben Rat brauchen oder einfach nur eine Schulter oder auch einfach einen Abend, um Spaß zu haben irgendwie. So bei KollegInnen, Kollegen natürlich genauso, ne, dass man ein bisschen aufpasst, dass man halt guckt, hey, war der Termin jetzt für dich gut? Ist das fein für dich? Oder hey, der Kunde hat eine komische Nachricht geschrieben. Lass mal überlegen, wie wir da jetzt sinnvoll antworten. So. Das würde ich schon. Und natürlich auch auf die Inhalte, dass man dann eben überlegt, nee, wir rufen jetzt nicht einfach die Moderatorin an, mit der wir schon zehnmal zusammengearbeitet haben, sondern mal um die Ecke denken, wen könnte man denn auch mal auf das Thema kreativ draufsetzen zum Beispiel. Und mich da schon einzubringen, das ist mir wichtig und ich glaube auch daran, dass wir auch als einzelne Person auch Dinge bewegen können. Und natürlich muss man aufpassen, das ist ja beispielsweise bei Nachhaltigkeit, ist ja das immer so ein großes Thema. Natürlich, wenn wir jetzt alle keine Plastiktüten mehr kaufen, dann haben wir das Klimaproblem noch nicht gelöst und das Umweltproblem. Aber ich glaube, wir haben damit schon ein sehr starkes Zeichen gesetzt. Zum Beispiel vegane Ernährung. Also früher vegetarisch war irgendwie mal so ein Ding und ich weiß, als ich vor 12, 13 Jahren vegane Ernährung kennengelernt habe, fand ich das total interessant, total beeindruckend. So, aber da kannte ich so zwei Leute vielleicht und in meinem Umfeld waren vielleicht so 3-4 Leute Vegetarier. Da bin ich nach Jena gezogen, Studentenstadt. Da war das schon total Usus eigentlich, wenn du auf Partys gegangen bist, dass irgendwer hat irgendwas Veganes oder Vegetarisches gemacht und nicht nur die Leute, die selber vegan waren, sondern weil man wusste, da sind Leute, die wahrscheinlich VeganerInnen sind. So, und die sollen ja auch was vom Nudelsalat haben. Also lasse ich halt mal den Schinken weg und mache nur ein Öldressing oder so. Und das hat man schon gemerkt, dass das geht, wenn man will, dass man was verändern kann. Und um weiter bei dem Beispiel zu bleiben, wir sind ja jetzt, wo tatsächlich die Zahlen zeigen, dass dann zum Beispiel Rügenwalder mittlerweile mehr Umsatz mit veganen Produkten macht oder sogar mittlerweile mehr Produkte zahlenmäßig verkauft als mit tierischen. Und das ist doch so, hey, das ist schon das ist doch jetzt mal eine Größe. So, jetzt müssen wir natürlich noch den ganzen Rest davon erledigen, auch Stichwort Tierhaltung und so und Klima erst recht. Da muss natürlich die Politik und da muss die Wirtschaft, da muss man wirklich dann wollen und Dinge anders machen. Aber ich glaube, also sich nur zurückzulehnen, zu denken, ach, ich kann doch so gar nichts machen, na doch, im Rahmen deiner Möglichkeiten, Geld, was du hast, etc. Ja, manchmal kann man Geld sparen, weil man mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren kann. Ist auch super.
Ja, super. Ich hätte jetzt noch 3 kurze Fragen. Ich weiß nicht, wie zeitmäßig aussieht. Und dann
wir sind
noch jetzt
bei 1,7, aber 3 kurze kriegen wir hin.
Okay, und dann sind es noch, aber das geht immer schnell, so ein paar Sätze zum Vervollständigen. Ah, okay. Einfach nur Wörter einsetzen.
Ja.
Okay. Gibt es diesen Moment, wo du denkst, da habe ich was geschafft? Jetzt habe ich es geschafft in meinem Leben? Meinst du, den gibt's?
Naja, ich merke natürlich, dass ich in Meetings zum Beispiel viel, viel selbstbewusster bin oder jetzt dann natürlich auch viel, viel weniger Rückfragen halten muss, jetzt im Arbeitskontext bei den Chefinnen zum Beispiel, weil ich einfach die Dinge jetzt weiß oder auch mal selbst oder auch selbstständig entscheiden kann, so auch mal, wenn es dafür den Präzedenzfall noch nicht gab, aber. Und das ist jetzt auch nicht erst seit letztem Jahr so, das war auch in anderen Jobs schon so, dass ich das gemerkt habe, ich weiß, ich habe Wissen gerade in diesem Audiobereich und ich weiß Dinge und ich kann darauf vertrauen. Oder neulich bei dieser Podcast-Konferenz, wo wir uns ja auch getroffen haben, dass ich weiß so, ich habe jetzt gerade gar keine Angst mehr vor diesen Netzwerken, wie man immer so sagt, sondern ja, ich kann mich mit Leuten jetzt unterhalten, weil ich jetzt eben nicht gerade nur die Praktikantin von irgendwas bin, sondern ja, ich produziere Podcasts oder das ist natürlich auch dieser Moment, wenn man dann so einen fertigen Podcast mal anhört. Man kann sich ja da total im Prozess drin verlieren. Und irgendwann merkt man dann, oder oft ist es ja auch, wenn man so Feedback kriegt, wenn Leute sagen, ah ja, den Podcast habe ich gehört, voll cool und so und ach krass. Und man denkt so, ach ja, stimmt, ja, da war ja was. Schön. Oder natürlich bin ich auf Stutenbiss zum Beispiel, gerade auch auf die Fernsehsendung, auch voll stolz, das gemacht zu haben.
Und Anerkennung, was spielt das für eine Rolle in deinem Leben?
Das finde ich schon wichtig. Also das habe ich gemerkt, da soll man gar nicht so tun, ach, das mache ich erst nur für mich selber. Nee. Also das finde ich, ja, das ist erstmal das Erste, dass man, wenn man etwas macht, man sollte das eben, warum tue ich das für mich? Da kann die Motivation auch sein, damit ich Geld habe, um meine Miete zu bezahlen, meine Kinder zu ernähren und in Urlaub zu fahren, ja. Aber erstmal sollte man sich darin, dass man sagt, ey, cool, ich habe hier gutes Interview geschnitten oder gut gemacht, das auf jeden Fall. Und ich finde auch, ich muss nicht die Riesenreichweite haben, dann immer unbedingt, vor allem mit meinen privaten Podcast-Sachen nicht. Aber es ist natürlich schon, dass man manchmal denkt, ach, wäre schon schön, wenn das noch mehr Leute kennen würden, weil ich bin viel cooler als die ganzen anderen. Ich kann das genauso gut oder wenigstens auch besser. Und Lele sowieso. Das ist schon so. Und natürlich auch Anerkennung. Ja, natürlich, dass man auch das gespiegelt bekommt vom Umfeld, dass Leute das auch mal sagen, wahrnehmen oder sich interessieren für das, was man macht. Das finde ich schon wichtig, ja.
Und noch die Zukunftsfrage. Was sind so Ziele für dich in der Zukunft oder wo siehst du dich in 5 bis 10 Jahren?
Also ich möchte weiterhin hoffentlich, wenn das alles mit der Wirtschaft und alles so klappt und der Gesundheit, eben, dass ich möglichst wenig Dinge aus einem gewissen Zwang heraus mache. Also eben, dass man hoffentlich, und das kann man natürlich nicht immer bestimmen, ne? Wenn mein Leben, vielleicht wird mein Leben irgendwann sehr stark von Lohnarbeit gekennzeichnet sein, kann ja durchaus sein, das so. Aber ich hoffe mir, da meine Bereiche irgendwie erhalten zu können. Also im Sinne von, dass ich eben in einer schönen Wohnung lebe, egal ob alleine oder in der WG, dass ich mich da zu Hause wohlfühle, dass ich eben ab und an mal in Urlaub fahren kann, so, und eben vielleicht auch mal so ein größeres Ziel mir verwirklichen kann, so, das glaube ich schon. Und großes Ziel von mir ist auch schon einfach mal vielleicht mal nach Frankreich zu fahren. Also es ist gar nicht so die Lateinamerika-Rundreise, Südamerika-Rundreise, ehrlich gesagt. Aber auch das braucht man Geld für und Zeit. Das schon und beruflich natürlich auch. Also ich habe ganz viele Podcast-Ideen, die ich eigentlich gerne umsetzen würde. Geschichten, die ich auch gerne selber mal erzählen würde oder dass sie mit jemandem zusammen erzählen, das auf jeden Fall. Und auch, was ich gemeint habe, halt diese Orga-Ebene, weil mir das auch immer großen Spaß gemacht hat, gerade diese Chefredaktionssachen und eben zu überlegen, wofür stehen wir als Redaktion oder dann wofür stehen wir als Pool-Artist zum Beispiel und da auch entsprechende Positionen einzunehmen und das zu gestalten und zu zeigen, guck mal, wir sind hier, wir machen gute Podcasts und so machen wir das. Macht sie mit uns. So. Darauf habe ich schon Lust und das, glaube ich, verfolge ich auch das Ziel. Ja.
Super. Die paar Sätze. Einfach, was dir spontan in den Kopf kommt.
Ja.
Ich bin.
Jetzt wollte ich sagen, leidenschaftslos, das ist ja vollkommen, warte nochmal, sag nochmal.
Ich bin.
Neugierig.
Das Wichtigste im Leben ist.
Nicht zu viel Stress haben.
Die Welt braucht mehr.
Flinterhosts in Podcasts.
Ich kann am ehesten verzichten auf.
Reisen.
Am härtesten würde es mich treffen, wenn.
Das weiß man nicht. Wahrscheinlich jemand stirbt aus meinem nahen Umfeld oder halt auch tatsächlich ich nicht mehr in einem demokratischen Land leben kann.
Am liebsten wäre ich im Moment gerade in.
Oh, ich wäre so gerne an der Nordsee.
Ich träume davon, dass.
Dass ich endlich mal wieder an der Nordsee bin.
Wenn ich etwas über Nacht erlernen könnte, wäre das.
Oh. Bestimmt auch irgendeine Sprache oder so. Richtig gut Spanisch sprechen oder so.
Wenn ich eine Superkraft bekommen könnte, wäre das.
Fliegen.
Botschaft an ein zukünftiges Ich?
Dass ich nicht mehr vormachen soll, dass ich am besten auf Urlaub verzichten kann, auf Reisen und dann sage, dass ich unbedingt an die Nordsee fahre. Doch, tatsächlich, da ist ein wahrer Kern dran. Ich plane immer viel zu spät Urlaub und dann auch, wo fahre ich dann hin? Also ich nehme schon Urlaub auch im Jahr, aber das fällt mir immer viel zu spät auf. Und eigentlich mache ich das auch ganz gerne, aber das muss ich noch ein bisschen mehr früher priorisieren, glaube ich. Ja.
Okay. Hast du noch was du loswerden möchtest oder ist alles gesagt?
Wir haben gar kein Schlusswort festgelegt. Das geht jetzt hier unendlich weiter, der Podcast, ne? Ja, ich glaube echt, seid irgendwie offen und probiert Dinge aus. Also vor allen Dingen das Machen. Ich weiß nicht, ob das so krass gut rübergekommen bin, aber ich bin ja auch aus dieses, wir haben in der Schule, hat uns jemand einen Workshop gegeben, wir haben uns zwei Mikrofone gekauft und zwei Boxen und haben den Schulhof Bescheid. So, und das einfach mal machen. Also, was passiert? Gut, die Anwohner beschweren sich, aber das kriegen wir schon hin.
Vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank, Paula. Danke, danke.
Das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Lebenswert Leidenschaft. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du Lust hast, noch eine andere Person kennenzulernen, dann findest du noch 11 weitere Folgen auf der Startseite. Vielen Dank fürs Zuhören.